NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio Esther Hartbrich, guten Abend. Themen der Sendung: der Kompromiss von Brüssel. Griechenland erhält 9 Milliarden Kredit. Der Bundestag muss noch zustimmen, Kritik am Zeitdruck. Zum Thema Euro-Entscheidung auch unser Kommentar. Weitere Themen: runder Tisch bei Bundesbauminister Ramsauer zur Wohnungsnot der Studenten. Teure Pflege, die Hälfte zahlen die Pflegebedürftigen aus eigener Tasche. Zehntausende Ägypter demonstrieren in Kairo gegen die Machtausweitung von Präsident Mursi. Und die Brandursache in der Behindertenwerkstatt von Titisee Neustadt ist offenbar geklärt. Zu unserem ersten Thema. Zum Thema Griechenland fand gestern in Brüssel wieder einmal eine Marathonsitzung bis spät in die Nacht statt. Dieses Mal gab es aber eine Entscheidung. Athen kann mit 9 Milliarden Hilfen rechnen. 44 Milliarden Euro umfasst das neue Hilfspaket. Mehr als zwei Drittel sollen noch vor Jahresende fließen, um eine Pleite abzuwenden. Die internationalen Geldgeber, Euro-Länder und Internationaler Währungsfonds fanden einen Kompromiss, wie dem Land geholfen werden soll, seine Schuldenlast zu reduzieren. Sabine Henkel mit den Einzelheiten.
Es genügen zwei Worte, um die Ergebnisse der Euro-Gruppe zu bewerten. Sie kommen vom Präsidenten Jean-Claude Juncker auf die Frage, ob er zufrieden ist.
Ja.
Überzeugt klingt anders, aber so ist das, wenn man Kompromisse machen muss. Sich die ganze Nacht um die Ohren schlagen, um am Ende einen Flickenteppich voller Rechenspiele zu präsentieren. Wichtig war aber allen Beteiligten, dass es überhaupt eine Entscheidung gibt. Griechenland soll die nächste Rate bekommen. Aufatmen, vor allem beim griechischen Finanzminister Stournaras, der am Morgen nur Nettes zu sagen wusste über seine Kollegen in der Eurogruppe.
Mr. Schäuble is a tough opponent, but at the end he compromises.
Mr. Schäuble ist also ein harter Verhandlungspartner, aber am Ende doch kompromissbereit. Nur für eines ist Schäuble nicht zu haben: es fängt mit S an.
Ich will zunächst einmal sagen, wir haben nicht über einen Schuldenschnitt diskutiert.
Geradezu lächerlich scheint Schäuble zu finden, dass das in der Öffentlichkeit angenommen wird. Schuldenschnitt nicht mit ihm. Der Internationale Währungsfonds hält das aber für die effizienteste Lösung. Muss sich aber auch mit dem Kompromiss begnügen. Und der sieht verschiedene Maßnahmen vor. Die Notenbanken verzichten auf Gewinne aus griechischen Anleihen und zahlen sie an Athen aus. Zinszahlungen werden teils gestundet, Laufzeiten verlängert und Zinsen für bestehende Kredite gesenkt.
Was bedeutet, dass die Tilgungslasten für Griechenland in den Jahren dann deutlich geringer sind? Das war einer der wichtigen Punkte, um eben zu einer gemeinsamen Beurteilung auch zu kommen.
Eine Beurteilung, mit der am Ende alle leben können. Es gibt keinen Schuldenschnitt und das bestehende Hilfspaket wird nicht weiter aufgestockt mit zusätzlichem Geld. Das hatten mehrere Staaten zur Bedingung gemacht. Deshalb also die vielen Einzelmaßnahmen. Es ist keine optimale Lösung für Jean-Claude Juncker, der den Griechen zum Beispiel gerne mehr Zeit gegeben hätte, um den Schuldenberg auf ein erträgliches Maß abzutragen. Aber es bleibt bei 2020.
Die Verabredungen, die wir heute getroffen haben, sind keineswegs fragiler Art. Aber wir werden weiterhin aufpassen.
Aufpassen darauf, dass Griechenland Reformen umsetzt und sich an alle Abmachungen hält. Gleichzeitig heißt es, Daumen drücken, damit die Rechnung der vergangenen Nacht auch aufgeht. Mit dieser Rechnung werden sich jetzt die nationalen Parlamente befassen. Auf ihr Ja kommt es jetzt an. Der Bundestag entscheidet am Donnerstag. Ganz schön knapp, meint der Bundesfinanzminister. Aber es muss sein.
Das Ganze ist hinreichend kompliziert, dass der Bundestag Zeit braucht, es verantwortlich zu prüfen.
Sabine Henkel berichtete. Die Euro-Diskussion geht weiter. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD beispielsweise, stellt ganz aktuell fest, die Eurozone sei einem starken Zerfallsdruck ausgesetzt und könne in Gefahr sein. Jetzt haben die internationalen Geldgeber erst einmal einen Kompromiss für die weitere Griechenlandhilfe gefunden. Die nationalen Parlamente müssen allerdings noch zustimmen. Schnell natürlich. Das passt der SPD-Bundestagsfraktion gar nicht. Katrin Brandt berichtet.
Am Tag danach ist in Berlin nur eins klar. Es muss wieder sehr schnell gehen. Zu schnell. Frank-Walter Steinmeier, Fraktionschef der SPD, findet es
absolut unzumutbar, dass jetzt und dann noch über die Presse bereits mitgeteilt wird, wann den der Deutsche Bundestag entscheiden wird.
Nicht am Donnerstag, sondern erst im Dezember will die SPD über die neuen Hilfen abstimmen. Noch fühlt sie sich schlecht informiert. Heute Morgen hat es gerade mal ein Telefonat mit dem Finanzminister gegeben. Das reicht Steinmeier nicht, denn
wir können bisher nicht beurteilen, welche Folgewirkungen diese Verständigung von heute Nacht zum Beispiel für den deutschen Haushalt haben wird.
Bisher hat die SPD den Rettungspaketen für Griechenland noch jedes Mal zugestimmt, genauso wie die Grünen. Auch diesmal liegt beiden das Ja auf der Zunge. Doch erst müsse die Kanzlerin die ganze Wahrheit auf den Tisch legen, fordert Renate Künast, Fraktionschefin der Grünen.
Die heißt nämlich, dieses dritte Griechenland-Paket kostet und es wird auch in Zukunft kosten, Griechenland und damit den Euroraum zu retten.
Gregor Gysi hingegen, der Fraktionschef der Linken, glaubt zu wissen, dass die Stunde der Wahrheit erst nächstes Jahr schlagen wird.
Ich garantiere Ihnen, also wirklich nach der Bundestagswahl werden wir erleben, dass es einen Schuldenschnitt geben wird. Die ganzen Forderungen Deutschlands sind damit erledigt.
Tatsächlich schiebt Finanzminister Wolfgang Schäuble die Idee eines Schuldenerlasses weit von sich. In Berlin begründete das der Minister heute so.
Mit Garantien erklären wir ja, dass die Kredite sicher sind. Und wenn wir gleichzeitig einen Schuldenschnitt vornehmen, würden wir vermutlich eine Reihe von rechtlichen Fragen aufwerfen.
So viel konnte Minister Schäuble heute immerhin schon sagen. Die neuen Hilfen werden die Bundesrepublik nächstes Jahr mit weiteren rund 730 Millionen Euro belasten.
Deutschland ist gegen einen Schuldenschnitt gegenüber Griechenland, nur bis zu den Bundestagswahlen. Das meint nicht nur Gregor Gysi. Viele Beobachter sind, wie IWF-Chefin Lagarde, überzeugt, dass es ohne Schuldenschnitt auf Dauer nicht geht. Auch Wolfgang Landmesser sieht keine Alternative. Hier sein Kommentar.
Wieder haben die Euro-Finanzminister wochenlang gegrübelt, gerechnet, gefeilscht über Griechenland und es am Ende mit Hängen und Würgen geschafft. Ein Paket ist ausgetüftelt, das eine Pleite Griechenlands noch einmal abwendet. Dabei ist inzwischen klar, langfristig hilft nur ein klarer Schnitt bei den Schulden. Stattdessen aktivieren die Euro-Länder die letzten Kräfte, senken die Zinsen für die Notkredite, verlängern deren Laufzeiten, verzichten auf die Gewinne mit griechischen Staatsanleihen und spannen vorerst wieder die Europäische Zentralbank ein, die bei akuten Finanznöten der griechischen Regierung einspringen muss. Das Rettungspaket der vergangenen Nacht ist noch komplizierter als die Beschlüsse davor, ein klares Zeichen, dass es so nicht mehr weitergeht. Zwar wird jeder Punkt im Paket Griechenland ein paar Milliarden bringen, und in den Modellrechnungen der Griechenland-Retter wird am Ende alles gut. Aber warum sollten die Kalkulationen ausgerechnet diesmal aufgehen, nachdem alle Rettungstaten bisher keinen durchschlagenden Erfolg hatten? Auch mit dem Deal der vergangenen Nacht ist das wesentliche Problem nur aufgeschoben. Das wird beim Vergleich von zwei Zahlen schnell deutlich. Fast 180% der jährlichen Wirtschaftsleistung beträgt die Schuldenlast der Griechen aktuell. Christine Lagarde musste sich zwar geschlagen geben mit ihrer Forderung eines Schuldenerlasses für Griechenland jetzt. Die Chefin des Internationalen Währungsfonds bestand aber auf einer Zielmarke, die eigentlich nur möglich ist durch ein Abschreiben eines großen Teils der griechischen Schulden. Von 180 auf 110% soll der Schuldenstand in den kommenden 10 Jahren sinken. Die Beteiligung des IWF, von den Euro-Ländern einst gepriesen als Garant für eine solide Rettungspolitik, wird für diese zum Fluch. Wenn sie die Schuldenobergrenze ernst nehmen, werden sie an einem wirklichen Schuldenerlass nicht vorbeikommen. Die Stunde der Wahrheit könnte früher schlagen, als es Wolfgang Schäuble und seinen Kollegen lieb ist. Man kann dem Bundesfinanzminister zwar unterstellen, dass er nicht nur auf die Bundestagswahl im kommenden Herbst schielt, wenn er sich noch gegen einen Schuldenerlass sträubt. Die Euro-Finanzminister hoffen immer noch, dass sie mit der bitteren Wahrheit hinter dem Berg halten können, bis es endlich bessere Nachrichten aus Griechenland gibt. Bis die Konjunktur nach jahrelangem tiefem Fall endlich wieder anzieht, bis Athen seine Finanzen spürbar in den Griff bekommt und bis auch andere Euro-Krisenländer wie Spanien, Portugal und Irland aus dem Gröbsten raus sind. Aber damit ist im kommenden Jahr kaum zu rechnen. Auch nach diesem hart erkämpften Kompromiss steckt Euroland in der Glaubwürdigkeitskrise.
Teuer erkaufte Atempause ohne Schuldenschnitt ist Griechenland nicht zu retten. Sie hörten einen Kommentar von Wolfgang Landmesser auf WDR 5 und NDR Info. Weil schon lange klar ist, dass Griechenland kein Einzelfall ist, sondern auch andere Euro-Länder Hilfe benötigen, wurde der Euro-Rettungsschirm ESM ausgedacht. Nach und nach soll er für weitere Sanierungsfälle mit 700 Milliarden Euro ausgestattet werden. Gegner des Projekts wenden sich an Gerichte, um den ESM noch aufzuhalten, zum Beispiel an das Bundesverfassungsgericht. Ein irischer Abgeordneter hatte beim Europäischen Gerichtshof geklagt. Christoph Brössel mit Einzelheiten des Urteils, das heute bekannt wurde.
Der große Saal des Gerichtsgebäudes war voll besetzt, als der Präsident des Europäischen Gerichtshofs, Vassilios Skouris, kurz und knapp das Urteil verkündete.
In Case C370/12 Thomas Pringle versus Government of Ireland.
Im Fall Thomas Pringle gegen die irische Regierung urteilt das Gericht: Das Gericht hat nichts im Vertrag für den Rettungsschirm ESM finden können, was dem Recht der EU entgegensteht.
199.
Grünes Licht also für den europäischen Stabilitätsmechanismus. In der Begründung der Richter heißt es, die Staats- und Regierungschefs hätten die Verträge der Europäischen Union verändert. Ohne Konvent, also ohne Vertreter nationaler Parlamente, ohne Vertreter der Kommission und des Europäischen Parlaments. Das dürfen die Staats- und Regierungschefs auch, wenn die Vertragsänderung die Zuständigkeit der Union nicht ausdehnt. Der Kläger Thomas Pringle sah genau das aber geschehen und hatte geklagt. Das Gericht weist den Vorwurf zurück. Was nun möglich ist, gemeinsame Wirtschaftspolitik, Kontrolle der nationalen Haushalte, sei auch vorher schon möglich gewesen. Nichts Neues also. Der Hauptvorwurf des irischen Abgeordneten Pringle war allerdings ein anderer.
The Article 125 provides that no member state can assume the responsibilities of any other member state.
Die Verträge sehen vor, dass kein Mitgliedsland ein anderes Land finanziell unterstützen darf. Stimmt nicht, sagen die Richter des EuGH. Aber Unionsrecht müsse dabei beachtet werden. Die Richter argumentieren, genau dafür sorge der ESM sogar. Der ESM-Vertrag enthalte Bestimmungen, die gewährleisten sollten, dass alle Hilfen mit einer geeigneten Wirtschaftspolitik begleitet werden. Auch das Verbot zum Erwerb von Schuldtiteln umgehe der ESM nicht. Dies gelte nur für die nationalen Zentralbanken sowie die Europäische Zentralbank, erklärte der EuGH.
Eine bezahlbare Unterkunft zu finden war für Studenten schon immer ein Problem, aber es hat sich dadurch verschärft, dass die Zahl der Studenten enorm gestiegen ist. Durch die Verkürzung der Schulzeit bis zum Abitur um ein Jahr drängen nun auch Abgänger nach 12 Schuljahren an die Universitäten. Bundesbauminister Peter Ramsauer, CSU, hatte heute Länder, Kommunen, Vertreter der Immobilienwirtschaft und der Universitäten zum runden Tisch gebeten, um Ideen für eine Lösung des Problems zu entwickeln. Einzelheiten von Georg Schwarte.
Eigentlich, sagt der Bundesbauminister Ramsauer, sei er ja gar nicht zuständig. Die Länder, die müssten ran und Studentenwohnraum schaffen. Und weil das so ist, zeigt er heute gleich mal mit dem Finger auf einen weiteren Teilnehmer des runden Tisches.
Den können Sie auch nochmal mit in die Pflicht nehmen. Der hockt auf 14 Quadratkilometern Geschossfläche.
Den, damit meinte Ramsauer Jürgen Geb, den Vorstandssprecher der Bundesanstalt für Immobilienwirtschaft. Die verwaltet alle Gebäude im Bundeseigentum, auch übrigens Kasernen.
Wir haben sehr viele Bundeswehrliegenschaften, in denen auch noch Soldaten leben und exerzieren und in denen noch morgens der Kommandoton herrscht, Kompanie, aufstehen. Hier geht es nur um die sogenannten Konversionsliegenschaften. Da werden nicht über Nacht aus Schwertern Flugscharen.
Aber auch sie könnten genutzt werden, sagt Ramsauer, da die Not ja groß sei. Allerdings hat sich der nicht zuständige Bundesbauminister über die heutigen Schlagzeilen doch geärgert.
Ramsauer will Studenten kasernieren, ein seltener Unfug. Das ist eine der Möglichkeiten, die etwa in Hamburg und anderen Städten praktiziert worden ist. Warum soll man das nicht aufgreifen? Aber nur unter ganz bestimmten Umständen.
Die Umstände aber sind ganz besonders. 350 Euro Miete für 12 Quadratmeter irgendwo im Vorort, 50 Bewerber auf einen WG-Platz, 3000 Studenten in München warten auf einen Wohnheimplatz. Dazu der enorme Druck durch verkürzte Gymnasialzeit und immer mehr Abiturienten, die an die Hochschulen drängen. Auch deshalb heute ein runder Tisch, an dem Länder, Immobilienwirtschaft, Studenten und Studentenwerk Platz nahmen. Erster Schritt, Bestandsaufnahme.
Es fehlen in etwa 70.000 Plätze insgesamt. Was momentan an studentischer Wohnraumbautätigkeit jährlich entsteht, sind in etwa ungefähr 3.000.
Ein Witz, sagen die Studenten. Allein 25.000 Wohnheimplätze würden dringend gebraucht, sagt Achim Meyer auf der Heide. Generalsekretär der Studentenwerks, passieren tue wenig. Im Gegenteil, Reurbanisierung sorge dafür, dass in größeren Städten Studenten mit älteren Menschen, die in die Städte zurückzögen, um kleine Wohnungen konkurrierten.
Die Studierenden haben monatlich 640 Euro monatlich zur Verfügung, in der großen Zahl rund 50%. Und damit sind sie natürlich kaum in der Lage, Mieten zu realisieren, die derzeit zwischen 300 und 400 Euro liegen.
Ergebnisse heute, Absichtserklärungen. Ramsauer bittet die bundeseigene KfW-Förderbank zu prüfen, ob zinsgünstige Fördergelder zur Verfügung stünden. Städte und Länder wollen verstärkt Wohnraum für Studenten schaffen, notfalls mit fantasievollen Maßnahmen der Praktiker.
Wenn es ganz arg brennt, Hotelschiffe temporär einzusetzen. Ich meine nur, es gibt Vorschläge, da kommt man so leicht nicht drauf. Wenn man sich einen Aktenvermerk machen lässt, aus der Praxis. Praxis kommt viel. Und darauf setze ich.
Georg Schwarte über Wohnungsprobleme der Studenten. Frauen leben länger, deshalb ist auch ihre Pflege teurer. Im Durchschnitt doppelt so teuer wie die der Männer. Dabei geht es um Zehntausende von Euro, von denen Pflegeversicherung und Sozialhilfe nur einen Teil übernehmen. Etwa die Hälfte zahlen die Betroffenen aus eigener Tasche. Um welche Summen es geht, zeigt der Pflegereport der Barmer GEK, der heute in Berlin vorgestellt wurde. Informationen von Peter Mücke.
Manchmal sind sogar Krankenkassenchefs überrascht, wenn Wissenschaftler die Daten ihres Unternehmens auswerten. Der Vizechef der Barmer GEK Schlenker war es heute sogar gleich dreimal angesichts der Ergebnisse des neuen Pflegereports. Zum Beispiel darüber, wie hoch die Pflegekosten im Laufe eines Lebens sind.
Ich war völlig überrascht über die Ergebnisse, weil ich hatte selber die Vorstellung, dass die Kosten insgesamt geringer sind.
42.000 Euro fallen im Schnitt für Männer an, für Frauen doppelt so viel. Die Gründe? Frauen werden älter und sind länger in einem Pflegeheim.
Wenn man das näher untersucht und fragt, wer sind denn die Kostenträger, dann war für mich das weitere überraschende Ergebnis, dass ungefähr die Hälfte dieser Pflegekosten von den Betroffenen selber bezahlt werden muss, sprich aus eigener Tasche.
Nach einer Blitzumfrage der Kasse ist das auch den meisten Deutschen nicht bewusst. Das klingt wie ein Plädoyer für eine private Vorsorge, wie sie die Bundesregierung mit dem nach dem Gesundheitsminister benannten Pflegebar zum Jahreswechsel einführen will. Doch auch hier ist das Urteil überraschend.
Ich würde im Moment abraten, den Pflegebar abzuschließen, weil viele Fragen da ungeklärt sind und weil ich davon ausgehe, dass das Ding nicht funktioniert,
sagt der Bremer Sozialwissenschaftler Rotgang. Ab Januar sollen bestimmte Pflegezusatzversicherungen mit 5 Euro im Monat gefördert werden.
Unter Verbraucherschutzgesichtspunkten ein wirklich gefährliches Produkt, von dem wir heute, 4 Wochen vor seiner Einführung, eigentlich noch nichts wissen. Also die Ausführung, die Durchführungsverordnung enthält auch keinerlei Regeln. Das wird alles der privaten Versicherungswirtschaft übertragen, die bisher dann noch sehr zurückhaltend war in Informationen.
Seine Prognose, der Pflegebar rechne sich auch für die Versicherungswirtschaft nicht. 5 Euro Förderung sei zu gering, die Police nicht obligatorisch.
Die Gefahr, die ich beim Pflegebar dann letztlich sehe, ist nicht nur, dass dieser private Markt nicht funktioniert, sondern dass es Rückwirkungen gibt auf die soziale Pflegeversicherung, dass man nicht hinreichend dynamisiert und dann sagt, für die Lücke gibt es ja den Pflegebar, der von einer kleinen Minderheit nur in Anspruch genommen wird.
Ein ebenso vernichtendes Urteil fällt Rotgang auch über die Arbeit an einem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff. Die Legislaturperiode sei verschenkt worden. Eine positive Überraschung immerhin erlebte Kassenchef Schlenker heute auch noch. Die Zahl der Pflegebedürftigen steigt langsamer als gedacht.
Sie hörten einen Bericht von Peter Mücke. Wie sich die Bilder gleichen. Zehntausende Ägypter sind auf dem Tahrirplatz in Kairo zusammengekommen, um zu demonstrieren. Im vorigen Jahr entlud sich der Zorn auf Präsident Hosni Mubarak. Jetzt richtet sich der Protest der Demonstranten gegen Präsident Mursi. Nein zur Machtübernahme der Muslimbrüder, lautet ein Plakat. Die Menge fordert, nieder mit dem Verfassungsrat, denn dort haben die Islamisten die Mehrheit. Und sie könnten ihren Verfassungsentwurf durchdrücken, ohne auf Bedenken von Christen, Frauenrechtlerinnen und Liberalen einzugehen, so die Befürchtung der Kritiker. Zur aktuellen Situation Björn Blaschke.
Mursi, du Ersatzrat, wir werfen dich wieder ins Gefängnis. Diese und andere Sprüche skandierten die Demonstranten, die in Kairo zum Tahrirplatz strömten. Ersatzrat, weil Mursi als zweite Wahl der Muslimbrüder ins Rennen um die ägyptische Präsidentschaft gegangen ist. Wieder ins Gefängnis, weil viele Muslimbrüder weggesperrt worden waren. Unter Diktator Hosni Mubarak, der im Februar des vergangenen Jahres gestürzt wurde. Manche der Demonstranten auf dem Tahrir fordern nun auch den Sturz des Nachfolgeregimes, das ihrer Meinung nach von den Muslimbrüdern gekidnappt wurde. Gekommen sind auf den Tahrirplatz zehntausende Demonstranten, Jugendliche und Alte, Kinder und ihre Eltern, Christen und Muslime, Arme und Reiche, einfache Bürger und bekannte Persönlichkeiten, wie der ehemalige Generalsekretär der Arabischen Liga, Amr Musa. Doch auch wenn immer wieder die Forderung nach dem Sturz von Präsident Mursi laut wird, ist das offenbar keine Mehrheitsmeinung. Yara, eine junge Wirtschaftswissenschaftlerin, sagt, ich schätze, dass die meisten der Leute, die hier sind, das Regime nicht loswerden wollen. Oder höchstens die Hälfte. Ich will es jedenfalls auch nicht. Ich will, dass die Dekrete, die der Präsident erlassen hat und mit denen er das Land total beherrscht, dass er die zurücknimmt. Das ist mein Ziel. Die Dekrete, die Präsident Mursi erließ, geben ihm eine beispiellose Machtfülle. Unter anderem erklärte Mursi all seine Erlasse für unanfechtbar. und die Verfassungskommission, die seit Monaten an einem Grundgesetz arbeitet, für unantastbar. Der Kommission drohte die Auflösung durch das Verfassungsgericht, weil ihr fast ausschließlich Islamisten angehören. Die Dekrete sind zumindest für die Menschen, die auf den Tahrir gekommen sind, unannehmbar. Und Wirtschaftswissenschaftlerin Yara sieht die große Zahl der Demonstranten als Erfolg, weil sie in ihnen nicht nur die Revolutionäre wiedererkennt, die vor mehr als anderthalb Jahren auf den Platz gekommen waren, um Mubarak zu stürzen, sondern weil Yara auch viele neue Gesichter sieht, die von Menschen, die bisher eher unpolitisch waren. Zum ersten Mal nehmen sie teil, zum ersten Mal kommen sie auf den Platz hier. Und das ist gut. Jetzt sagen sie, was sie wollen. Trotz aller Kritik sieht es so aus, als bliebe Präsident Morsi unnachgiebig. Aus seinen Kreisen hieß es, viele Ägypter unterstützten seine Dekrete. Immerhin sucht Morsi keine direkte Konfrontation mit seinen Gegnern. Die Islamisten, sowohl die Muslimbrüder als auch die Salafistengruppen, hatten ursprünglich zu einer Gegenkundgebung in Kairo aufgerufen. Die wurde jedoch abgesagt. Offenbar, weil die Spannungen mittlerweile so groß sind, dass auch Mohammed Morsi mit Straßenschlachten rechnete. Dass es zu denen kommt, ist allerdings trotzdem nicht ausgeschlossen. In Alexandria und in Minya sind neben Mursi-Kritikern auch Mursi-Anhänger unterwegs. Ausschreitungen zwischen den Lagern sind leider nicht ausgeschlossen.
Björn Blaschke über Massendemonstrationen in Kairo gegen Präsident Mursi. Ist der frühere Palästinenserpräsident Yasser Arafat vor 8 Jahren eines natürlichen Todes gestorben oder wurde er vergiftet? Eine Untersuchung der sterblichen Überreste soll die Frage klären. Dazu musste Arafats Grab geöffnet werden, ein Mausoleum in der Mukata, dem Hauptsitz der palästinensischen Autonomiebehörde. Nach tagelanger Vorbereitung konnten heute Experten aus verschiedenen Ländern Proben nehmen. Informationen von Clemens Fehrenkotte.
Um Mitternacht stand nur ein einziger journalistischer Augenzeuge vor dem abgestürmten Mausoleum, Mohammed Abu Rub, ein junger palästinensischer Reporter für Radio Palestine. Er habe verfolgen können, dass bereits um 1 Uhr nachts die Präsidialgarde aufgezogen sei, während zeitgleich die Grabstelle geöffnet worden sei. Dann, noch vor Sonnenaufgang, seien die Wissenschaftler und Ermittler aus Frankreich, der Schweiz und Russland vorgefahren. Ich sah einen Bus für den Transport der Experten, so gegen 4:30, 5 Uhr am Morgen. Seine Freundin steht neben dem jungen Journalisten des palästinensischen Rundfunks und will etwas zur Bedeutung Arafats sagen. Arafat lebt in unseren Herzen und in unserem Bewusstsein immer noch. Er ist unser Symbol und er ist unser Anführer. Ich hoffe, er könnte aus seinem Grab herauskommen, um zu sehen, dass es unter Palästinensern keine Teilung mehr gibt. Gegen 10.30 Uhr Ortszeit ist alles wieder vorbei. 10, vielleicht 20 Menschen verlassen das abgeschirmte Zelt vor dem Mausoleum und steigen die wenigen Stufen in die Mukatta hoch. Das seien die Experten, die jetzt ihre Arbeit abgeschlossen hätten, analysieren einige umstehende Journalisten aus der Ferne. Vor Frühjahr des nächsten Jahres werden die Ergebnisse der Wissenschaftler nicht vorliegen. Und bis dahin bleibt die Frage offen, die Omar, ein Geschäftsmann aus Ramallah, aus dem Fenster seines Autos uns zuruft, das im Stau vor dem Präsidentengebäude stecken geblieben ist.
Each from the Palestinian people.
Jeder Palästinenser wartet immer noch darauf, die Fakten zu erfahren, was der eigentliche Grund für seinen Tod war, um ehrlich zu sein.
Bei dem verheerenden Brand in einer Behindertenwerkstatt in Titisee-Neustadt kamen gestern 14 Menschen ums Leben. Wie konnte das geschehen? Was hat den Brand ausgelöst? Das fragen sich nicht nur die erschütterten Einwohner des Schwarzwaldortes, sondern auch die Ermittler von Polizei und Feuerwehr. Am Nachmittag gab es eine Pressekonferenz. Der Kollege Uli Hohmann hat sie besucht. Herr Hohmann, gibt es inzwischen Erkenntnisse über die Brandursache?
Ja, es gibt Erkenntnisse über die Brandursache. In dem Raum, in dem die 14 Menschen zu Tode gekommen sind, stand ein mobiler Heizofen. Der war verbunden mit einer 11 Kilogramm Propangasflasche. Und nach Erkenntnis der Brandermittler muss es in diesem System zwischen Ofen und Gasflasche zu einem Gasaustritt gekommen sein. Ob nun an der Gasflasche oder aus dem Ofen heraus, das ist nicht klar. Jedenfalls, der Gasaustritt fand statt. Es gab dann eine Entzündung des Gases, eine Verpuffung, eine Explosion. Warum sich das Gas entzündet hat, das ist auch noch nicht geklärt. Diese Explosion hatte zur Folge, dass es eine schlagartige Verbreitung von Feuer und von Rauch gegeben hat. Blitzschnell muss das alles passiert sein und vor allen Dingen die Rauchentwicklung, die ist den Menschen zum Verhängnis geworden. Das ist der Erkenntnisstand der Ermittler. Sie sagen zwar, die Todesursachen sind noch nicht ganz klar, ob Feuer oder Rauch, aber sie gehen eigentlich davon aus, dass die vielen Menschen dort, die 14 Menschen, 13 Behinderte, eine Betreuerin, durch den Rauch bewusstlos wurden. 2-3 Mal muss man dieses Kohlenmonoxid einatmen, dann wird man bewusstlos, dann ist man hilflos und dann gibt es eigentlich gar keine Chance mehr, einem sich entwickelten Flammeninferno zu entkommen.
Das Werkstattgebäude war angeblich ziemlich neu. Warum brauchte man dann einen mobilen Heizofen?
Ja, das ist die Frage, die sich in den nächsten Tagen sicher noch drängend stellen wird. Dieses moderne Gebäude hat natürlich eine Zentralheizung gehabt. Auch dieser Raum hätte mit den vorhandenen Heizkörpern geheizt werden können. Es ist also auch keine Erklärung bislang abgegeben worden, warum dort ein mobiler Heizofen mit einer Propangasflasche stand, der nun auch ursächlich war für dieses Schadensfeuer. Propangas übrigens ist wesentlich leichter als Luft. Das erklärte der Kreisbrandmeister, ist wohl die Ursache für diese explosionsartige, schnelle Ausbreitung von Feuer und Rauch.
Die Bilder im Fernsehen zeigen, die Behindertenwerkstatt ist ein mehrstöckiges Gebäude. Es sind Außentreppen aus Metall zu erkennen. Man kann sich leicht vorstellen, dass Körperbehinderte oder gar Rollstuhlfahrer das Haus auf diesem Weg gar nicht verlassen können. Wie sieht es denn aus mit der Evakuierungsmöglichkeit?
Die Pressekonferenz begann heute nicht mit der Erklärung der Feuerursache, sondern sie begann mit der Erklärung der hiesigen Regierungspräsidentin und der hiesigen Landrätin, dass schon bei der Baugenehmigung auf Brandschutz in hohem Maße geachtet worden sei, dass das im Bau dieses Gebäudes auch umgesetzt worden sei. Beide Regierungspräsidentin und Landrätin erklärten, die Tatsache, dass auf den Fluchtwegen niemand zu Tode gekommen ist, auch die Tatsache, dass sich von den 97 Geretteten mehr als 80 selbst haben retten können, nur 11 wurden von der Feuerwehr aus dem Haus geholt, zeige, dass Fluchtwege und damit auch Brandschutzvorkehrungen in Ordnung gewesen seien. Es hätten sich sogar behinderte Menschen mit Rollstühlen aus dem Haus selbstständig entfernen können. Diese Treppen, die Sie da im Fernsehen gesehen haben, das sind ja gerade Brandschutztreppen, die nach außen führen. Die Zugänge waren nicht verstellt. Es gibt auch im hinteren Bereich bei so einer Treppe extra eine Plattform für Rollstuhlfahrer. Also da wird gesagt, da sei eigentlich alles in Ordnung gewesen.
Vielen Dank, Uli Hohmann, mit aktuellen Informationen über den Brand in Titisee-Neustadt in einer Behindertenwerkstatt. Die Gorch Fock, das berühmte Segelschulschiff der deutschen Marine, ist nach einer Zwangspause heute wieder in See gestochen. Vor 2 Jahren war eine Kadettin bei der Ausbildung aus der Takelage abgestürzt und gestorben. Es gab Diskussionen über Sicherheits- und Ausbildungsmängel. Die Gorch Fock durfte erst einmal nicht mehr auslaufen. Der damalige Kapitän musste seinen Hut nehmen. Mit neuem Ausbildungskonzept und zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen darf der Dreimaster nun wieder über die Weltmeere segeln. Sebastian Bark war beim Start dabei.
Vieles wurde verändert, Bewährtes blieb aber erhalten, sagte Kommandant Helge Risch vor der Abfahrt des Dreimasters.
Die Marine hat ganz bewusst an bewährten Dingen festgehalten, aber sie hat auch ganz bewusst analysiert, welche Teile der Ausbildung oder welche Teile des Sicherheitskonzeptes nicht mehr zeitgemäß sind und welche Teile Veränderungen bedürfen.
Mit der Besatzung, die heute losgefahren ist, konnte Kommandant Risch schon erste Erfahrungen sammeln. Bei den 150 Frauen und Männern handelt es sich aber um Stamm- und Segelcrew, in der Regel Seeleute mit großer Erfahrung. Deshalb sei entscheidend, so Risch, wie das Konzept bei den Seekadetten Wirkung zeigt, die ab Januar an Bord kommen.
Wir sprechen hier, wenn es um diese Dinge geht, in erster Linie über den Kadettenlehrgang. Und die werden erst Mitte Januar an Bord kommen. Und dann werde ich mich augenscheinlich davon überzeugen, ob diese Maßnahmen zum Erfolg geführt haben. Denn davon ist auch meine Entscheidung abhängig, inwieweit ich die Kadetten sofort in allen Bereichen des Schiffes einsetzen kann oder nicht.
Dass sich in puncto Sicherheit einiges an Bord getan hat, ist sichtbar. Alle Matrosen, die in die Masten aufentern müssen, tragen schweres Klettergeschirr, wie man es sonst von Bergsteigern kennt. Mit den Karabinerhaken können sie sich in den schwankenden Masten in Sicherheitsleinen einklinken. Auch an Land hat sich einiges getan. An der Marineschule Mörwig bei Flensburg wurde eigens zum Trainieren ein Übungsmast aufgestellt. Bei den Matrosen herrscht entsprechend selbstbewusste Vorfreude auf die Fahrt.
Ich bin relativ neu an Bord. Wir haben einen Tag sind wir rausgefahren und hat super funktioniert, hat Spaß gemacht. Ich freue mich auf die Tour.
Ist zwar alles jetzt ganz schön stressig gewesen, die Vorbereitung und so, aber jeder weiß ja hier, dass es langsam Zeit wird, loszufahren. Und das ist das Beste für uns, das Beste fürs Schiff. Von daher freuen wir uns alle.
Das war das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info mit Esther Hartbrich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.